Liebe Sportfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute begrüße ich Philipp Langosch bei mir. Er arbeitet seit 2011 als Senior-Redaktor bei Sky und hat in dieser Funktion schon so einige Sport-Highlights erlebt. In der Folge sprechen wir unter anderem darüber, wie er zu seinem heutigen Job gekommen ist und was eine etwas andere Begegnung mit einem Mexikaner und der Confederations Cup 2005 in Deutschland damit zu tun hatten. Wir unterhalten uns auch über seinen ersten Einsatz als Kommentator und wie es dazu kam, dass ein ehemaliger Mitschüler von ihm Jahre später ein Porträt über ihn verfasste. Eine sehr unterhaltsame Folge erwartet euch. Viel Spaß! Zur Info, das Gespräch mit Philipp Langosch habe ich im September 2025 aufgenommen.
Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Ja, hi Philipp, herzlich willkommen im Podcast Sportsfreunde. Freut mich sehr, dass wir uns hier im Rahmen des Podcasts treffen, beziehungsweise digital treffen und ein bisschen über dich und deinen Beruf und deinen Werdegang quatschen können. Herzlich willkommen bei Sportsfreunde.
Hi Mirko, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch total.
Du bist bei Sky Deutschland Senior Manager, Senior Redakteur und für verschiedene Dinge verantwortlich, also sei es Tennis, sei es Boxen, sei es Fußball und so weiter. Wie bist du zu diesem Beruf, also zu diesem Sport, in diesen Sportbereich bei Sky reingekommen und warum so viel gleichzeitig?
Okay, das wird eine 10-Minuten-Antwort. Also, wie bin ich da reingekommen? Über die erste, zweite, dritte Stufe der ganz kleinen Karriereleiter. Also bei mir fing das an damals mit dem schlechtesten Abitur meines Jahrgangs von 100 Leuten. Ja. Das habe ich mir auch echt verdient. durch besondere Faulheit. Und dann wollte ich ganz gerne Sportjournalismus, irgendwas mit Sportjournalismus studieren, aber mein Abitur war einfach viel zu schlecht, mein Notendurchschnitt, da würde ich jetzt noch in irgendwelchen Wartesemestern rumhängen. Dann habe ich Sportwissenschaften, Germanistik in Frankfurt angefangen zu studieren. Am Ende wurde es dann Sportwissenschaften und Romanistik, also ich habe dann Spanisch noch studiert und tatsächlich... Ja, während des Studiums dann immer wieder verschiedene Praktika gemacht. Ja, erst bei Rhein-Main-TV und dann bei Hitradio FFH und dann beim Hessischen Rundfunk. Das ging sozusagen immer von der Bedeutung in der Region da eins weiter hoch. Und dann muss ich jetzt die Brücke schlagen zum Romanistikstudium. Dann war es tatsächlich, wie der Zufall das oft so will, total witzig, dass ich im Romanistikstudium einen bolivianischen Kameramann kennengelernt habe, der Uni Frankfurt seine eigene Dokumentation vorgestellt hat, die er selbst gedreht hat. Und der hat mich eines schönen Samstagvormittags während eines Blogseminars angesprochen und hat gedacht, hey Philipp, was willst du denn eigentlich mal machen? Und ich muss gestehen, ich las an diesem Vormittag den Sportteil der Bild-Zeitung und dachte mir, ey, komm, Marco, wirklich, lass mich in Ruhe, ja? Damit brauchst du mir jetzt nicht um die Ecke kommen mit so Zukunftsgeschichten. Naja, dann hat er aber tatsächlich gesagt, dass er einen mexikanischen Kumpel hat und der möchte auch Sportjournalist werden und vielleicht könnte er uns ja mal vernetzen. Und ich dachte mir, naja, klar. Das ist jetzt eher südamerikanisches Gequatsche, ne? Da gebe ich jetzt mal gar nichts drauf. Und dann habe ich den mexikanischen Kollegen von ihm aber bei dieser Premiere von seiner Dokumentation kennengelernt. Wir wussten erstmal gar nicht so richtig, was wir miteinander anfangen sollten. Und dann nochmal auf dem zweiten Kennenlernweg habe ich ihm eine E-Mail geschrieben und gesagt, hey, wenn du irgendwas, vielleicht irgendwie Hilfe brauchst bei was auch immer, dann melde dich doch einfach mal. Mhm. Und er hat tatsächlich damals für Television Azteca, das ist halt ein Riesensender in Mexiko, der zweitgrößte da, hat er mehr oder weniger seine Probearbeit gemacht in Deutschland als Sportkorrespondent in Deutschland. Und das war damals 2004, wenn ich mich recht erinnere. Genau, nee, 2005 war es schon. Und der der Confederations Cup stand vor der Tür in Deutschland, weil dann ja die WM im nächsten Jahr war. Dann habe ich mit ihm ein paar Projekte gemacht zusammen und habe da ein bisschen als Kameramann dann auch fungiert. Und dann ist er quasi vom Popularitätsfaktor komplett durch die Decke gegangen. Er wurde dann während des Confed Cups wurde er Live-Reporter und dann während der WM auch. Die Mexikaner waren hier, die haben ja auch nicht ganz so schlecht gespielt.
Wollte gerade sagen, ja.
Haben die Vorrunde auch überstanden und so weiter. Und dann wurde aus dieser verrückten, aus dieser kleinen Unterhaltung an einem Samstagvormittag im Romanistik-Blog-Seminar wurde tatsächlich so eine freie Mitarbeit, wo ich dann mit ihm kreuz und quer durch Deutschland und tatsächlich auch zur Vergabe des Ballon d'Ors und so weiter durch Europa gereist bin. Und dann habe ich ja Kameramann gemacht und er war da der Reporter. Und ich habe dann auch ein Arbeitszeugnis irgendwann bekommen von den Mexikanern und dieses Arbeitszeugnis hat mir dann weitergeholfen oder extrem geholfen bei meiner Bewerbung zu einem Volontariatsplatz bei RAN Sat.1. Also 2009 wurde RAN bei Sat.1 dann wiederbelebt. Da gab es die Champions League-Rechte nochmal im Free TV und da wurde ich dann als einer von zwei Volontären ausgesucht. Und wie hat der Chef damals auch gesagt, auch weil mein Lebenslauf halt doch recht interessanter war. Und also ein Arbeitszeugnis aus Mexiko, ja. Das
hat nicht jeder.
Konnte keiner vorlegen.
Das hat nicht jeder, ja.
Und dann ist die Geschichte schnell zu Ende erzählt, ja. Also auch beim Volontariat ging es nicht so lange weit. Also ging es nicht weiter, weil Sat.1 die Rechte wieder verloren hatte, 2011 ans ZDF. Und dann hat zufälligerweise Sky Sport News genau in diesem Sommer seine Tore geöffnet. Und da bin ich dann als Jungredakteur eingestiegen und seitdem bin ich schon bei Sky, habe mich dann irgendwann von den News rüber zum Live-Sport bewegt und ja, dass ich so viele Sachen gleichzeitig mache oder immer wieder wechselnd, das hat damit zu tun, dass ich mich irgendwie für alles immer interessiert habe und viel können wollte.
Mhm. Breit aufgestellt sozusagen.
Ja, schon, könnte man sagen, ja. Also es ist eine bunte Mischung zwischen Sendungsleitung, Kommentieren, Beitragserstellung und hin und wieder stelle ich noch mal ein paar Fragen.
Und was von all dem machst du am liebsten?
Oh ja, gute Frage. Ehrlich gesagt, das Kommentieren und das Fragestellen, das macht mir schon am meisten Spaß. Was nicht heißen soll, dass das andere keinen Spaß macht, aber das beim Sendungsleiten ist es halt so, dass man schon immer wieder an jeden denken muss und niemals vergessen darf, irgendjemandem Bescheid zu geben. Ja, es ist also ein Riesenspinnennetz, was man da strickt. Und bei der Vorbereitung aufs Kommentieren und auf Interviews oder auch bei der Beitragserstellung, da ist man einfach für sich. Und ist mehr oder weniger erstmal niemandem Rechenschaft schuldig. Man kann das mit sich vereinbaren, der Vorbereitung. Und der Druck ist dann in der Live-Situation vielleicht nochmal ein bisschen größer, weil man eben vor der Kamera oder vor dem Mikro auftritt. Aber dafür ist er in der Vorbereitung eben ungleich niedriger, weil man ja da eben sich das komplett selber einteilen kann, ob ich jetzt um 3 Uhr nachts meine Vorbereitung mache oder eben um 16 Uhr oder jetzt mit dir einen Podcast mache.
Das ist mal ein bisschen freier.
Sich selber vereinbaren.
Ja, ist mal ein bisschen freier in der Gestaltung, bis dann live losgeht, sozusagen.
Ja. Mhm.
Bei den Kommentatoren, Sportkommentatoren, ist es ja in einer Sache ähnlich wie bei den Trainern. Wenn man fragt, hast du ein Vorbild, dann sagt man häufig ja, schwierig, weil jeder sich so seinen eigenen Stil hat und haben sollte. Aber hast du vielleicht jemanden gehabt, den du in irgendeiner Art und Weise besonders beobachtest, gehört hast, weil du ihn aus irgendwelchen Gründen gern gehört hast, weil er von seiner Art dir gefallen hat, wie er kommentiert, wie seine Stimme, sein Rhythmus, wie auch immer. Gab es das bei dir oder gibt es das bei dir? Einen Kollegen oder sonst einen?
Ja, ich muss sagen, dass ich früher beim Tennis dem jetzigen Kollegen von mir bei Sky, Oliver Fasnacht, total gern zugehört habe. Und dann beim Basketball erinnere ich mich an die Finals Anfang der 90er, in denen Frank Buschmann kommentiert hat. Das hat mir außerordentlich gut gefallen. Ich fand es immer sehr, sehr ansprechend, wenn Kommentatoren sprachlich geschliffen waren, aber trotzdem mit einer Prise Humor kommentiert haben und sich auch nicht selber ganz zu ernst genommen haben.
Frank Buschmann hat ja jetzt auch jetzt die Basketball-EM mitkommentiert bei RTL. Hast du es da auch verfolgt?
Da habe ich ehrlich gesagt Magenta geschaut.
Oh.
Das habe ich nicht gesehen. Ja. Aber ich höre ihn oft genug bei Sky.
Ja, ja, also ich muss auch sagen, es gehört auch bei mir. Und ich finde auch, dass er ein sehr, sehr, sehr guter und sehr ein einzigartiger mit seiner Art Kommentator ist, der, wo man sich viel abschauen kann, beziehungsweise ja, eine Scheibe abschneiden kann. Ja. Kannst du dich noch erinnern an das allererste Ereignis, was du kommentiert hast oder wo du als Reporter auf dem Field warst? Was das war?
Ja. Also zum ersten Mal kommentiert habe ich in der Allianz Arena und zwar für die sehbehinderten Zuschauer dort in der Allianz Arena. Da hatten wir immer so Zweier-Kommentatoren-Teams, die dann für die Gruppe, die dort in der Allianz Arena sich eingefunden hatte, zu den Spielen für die kommentiert haben. Und das war im Prinzip, ist das wie Radio.
Ja.
Und dadurch, dass wir das immer zu zweit gemacht haben und wir uns da auch ganz gut verstanden haben und alle untereinander kannten, war das eine echt coole, interessante Erfahrung, bei der man viel lernen konnte, ohne dass da der, ich sag mal, ganz große Druck war. Hm. Und dann habe ich tatsächlich im Rahmen des Volontariats Boxen kommentiert. Und das kam so, das ist noch für die sogenannte Undercard, das sind beim Boxen die Vorkämpfe. Mhm. Und das sind, ich sag mal, das sind so Namen, die hat man dann, also da muss man schon ganz tief drin dann in der Boxwelt, ne? Mit denen was anzufangen. Also das ist dann fernab von den großen,
High Level,
den großen bekannten Boxern, prügeln sich noch mehr oder weniger so ein paar Kirmesboxer oder Garmax-Vertreter. Das ist jetzt ein bisschen despektierlich, so ist es natürlich nicht. Aber wenn man über die was rausfinden will, dann muss man schon mit denen reden. Ja, das steht dann im Internet Größe und Gewicht und die Herkunft. Und das war's. Vielleicht findet man noch einen Kampfrekord, ja, und in welcher Klasse. Aber sonst ist da nicht viel zu holen. Und da hat mich für diese Undercard, die dann damals auch nicht im Fernsehen, sondern bei RAN.de im Internet übertragen wurde, hat mich mein Chef damals gefragt, ob ich nicht Bock hätte, Boxen zu kommentieren. Sie würden da noch einen suchen. Und ich habe gesagt, ja klar, das mache ich. Und habe selber geschwitzt und gezittert, als ich das gesagt habe. Und als er dann weg war, habe ich Boxen bei Wikipedia eingegeben.
So, wie geht das doch mal?
Und habe, sage ich mal, von ganz klein an auch angefangen, mich mit dem Boxen zu beschäftigen. Bin dann aber wirklich da gut reingekommen und abgetaucht so ein bisschen in die Boxwelt, die mich dann in ihren Bann gezogen hat und nicht mehr so ganz losgelassen hat. Also das war eine total tolle Erfahrung. Ich habe das dann auch nicht vom Fernseher aus irgendeiner Box kommentiert, sondern tatsächlich am Ring.
Ja, oh, sehr.
Und das war echt ein tolles Erlebnis.
Gerade das, was du gesagt hast mit dem Blinden kommentieren für Sehbehinderte. Du hast schon gesagt, das ist wie Radio. Ich kann mir vorstellen, dass eben genau so die Königsdisziplin des Kommentierens so quasi ist, dass ich glaube, Marco Hagemann war es, der es hier im Podcast gesagt hat, im Radiobereich zu kommentieren, ist die Königsdisziplin, weil du so viel mehr noch beachten musst und das kann ich mir für Sehbehinderte genauso vorstellen. Muss man da dann etwas noch spezieller beachten oder sich selber schulen oder vorbereiten als sowieso sonst schon fürs Kommentieren?
Gute Frage. Das ist bei mir jetzt auch ehrlich gesagt schon ein paar Jährchen her, nämlich so ungefähr 14, 15 Jahre.
Ja.
Und daher muss ich mich noch mal kurz zurückerinnern, wie es eigentlich war. Tatsächlich würde ich sagen, habe ich mich nicht großartig anders vorbereitet, als wenn es jetzt ein Kommentar im Fernsehen wäre. Mhm. Also die Art der Kommentierung ist tatsächlich eine andere. Aber es ist, finde ich, nicht nur schwieriger. Also man hat den Vorteil, dass man eben dauerhaft durchreden darf und soll. Und bei der Live-Übertragung im Fernsehen oder im Internet ist es eben so, dass man sich dann schon die Parts genau aussuchen sollte und auch eine Mischung finden muss zwischen nicht zu viel und nicht zu wenig. Und im Radio ist es okay, wenn man 10-mal sagt, dass welcher Spieler jetzt über rechts antritt, weil es sonst keiner weiß. Aber im Fernsehen ist es irgendwann, naja, dann erschöpft sich das auch, weil sich der Zuschauer denkt, du hast es mir jetzt schon 3-mal erklärt, ich weiß schon, wer da rechts über rechts am Flügel da wirbelt.
Ja. Und das ist wahrscheinlich dann auch der große Unterschied, das zu koordinieren, dass man beim Fernsehen muss man als Kommentator wahrscheinlich so ein bisschen auf dem Schirm haben, dass eben der Zuschauer das ja sieht und beim Radio eben nicht. Und deswegen kann man dann vielleicht noch ein bisschen mehr ausholen oder muss man ausholen, ein bisschen mehr labern.
Ja, und vor allem auf Details achten. Ja, also, dass einer vielleicht die Stutzen ganz hochgezogen hat oder dass einer mit pinken Socken spielt oder der Einzige bei -2 Grad ist mit einem T-Shirt nur auf dem Platz. Ja, das sind so kleine Details, die eine Kommentierung dann im Radio oder damals eben auch für die sehbehinderten Zuschauer interessanter machen und irgendwie lebendiger, wohingegen das im Fernsehen, naja, das sieht halt jeder.
Ja, und das ist dann das, wo man wahrscheinlich auch am meisten so ein bisschen sich selber auch schulen muss, kann ich mir vorstellen, oder? Also sich selber so ein bisschen das rein trainieren, oder?
Ja, aber das kommt nach meinem Empfinden eigentlich dann auch nur über das, ja, man kann das natürlich zu Hause üben. Ja,
aber die Erfahrung kommt am ehesten immer mehr.
Ja, genau. Ja. Also es ist ja das bisschen schwieriger an diesem Beruf, dass man diese Live-Situation nicht simulieren kann. Mhm. Also man kann das natürlich zu Hause vorm Fernseher üben, aber es ist halt eben ein ganz anderes Gefühl, als wenn man dann da tatsächlich on air ist und das kleine Lämpchen blinkt rot und man weiß, alles, was ich jetzt sage, jedes Wort, das ich sage, ist gesendet und gesagt, das kann ich nicht zurücknehmen. Ja. Ich kann mich entschuldigen, wenn ich irgendeinen Quatsch erzähle, aber
gerade in der heutigen Zeit, das ist jedes Wort wird auf die Goldwaage gelegt und sonst wirst du durch die Social Media Welt durchgezogen, wie durchs Dorf früher, ne, wahrscheinlich.
Ja, klar, passiert vielleicht heute noch schneller als damals, ja.
Was war für dich der bisher, aus welchen Gründen auch immer, schönste Moment in deinem Beruf, der dir in Erinnerung kommt?
Boah, ja, da gibt's ein paar. Aber einer der schönsten, also ich nenne mal zwei, einen vom Anfang und jetzt kürzlich erst einen. Also ich habe das große Glück gehabt, beim Champions League-Finale im Jahr 2010 zusammen mit Erich Laser, dem ehemaligen Kommentator und Präsidenten des Vereins Deutscher Sportjournalisten, mir das Champions League-Endspiel im Estadio Santiago Bernabeu, das da hieß Bayern gegen Inter, damals live anzusehen. Und ich hatte tatsächlich keinen Job an diesem Abend. Also ich hatte schon gemeinsam mit Andrea Kaiser einen Fan glücklich gemacht am Nachmittag. Und das hatten wir begleitet. Der hat dann noch eine Eintrittskarte gewonnen. Und dann war es tatsächlich so, dass ich am Abend keinen Job hatte und habe dann gefragt, Chef, sag mal, kann ich jetzt, was soll ich denn machen? Er sagt, weißt du was, geh rein und genieß das Spiel. Ne? Mhm. Und ich dachte, ja, Wahnsinn, krass, besser geht's ja gar nicht. Und dann habe ich wirklich im Stadion einfach gesessen und mit Erich zusammen das Spiel geguckt. Und das war großartig für mich als relativer Neuling in der Branche, da Champions League Finale zu gucken. Das ging runter wie Öl.
Kann ich mir vorstellen, ja.
Ja. Und dann, oh, jetzt fällt mir noch was Drittes ein. Tut mir leid, das muss ich noch ein.
Sehr, sehr gerne. Sehr gerne.
Ich habe so seit jetzt 6, 7 Jahren kommentiere ich für Sky Tennis. Mhm. Und 8 sind es schon. Ja, siehst du. Mhm. Und habe unter anderem auch ein paar Jahre Wimbledon mit kommentiert. Und irgendwann hat mich ein Mitschüler aus der Grundschule kontaktiert und hat gesagt, hey, ich bin jetzt Redakteur in Norddeutschland beim Weserkurier, ja, und ich würde gerne ein Porträt über dich schreiben. Und das haben dann auch Familie, Verwandte und so weiter haben das dann gelesen und das war einfach total schön für mich, dass ich so ein bisschen in der Heimat ein bisschen Ruhm erlangen konnte und meine Mutter war stolz wie Oscar und es haben sich diverse Familien und Freunde gemeldet bei mir. Das war auch klasse. Ein Achimer kommentiert Wimbledon-Spiele, hieß es dann, war die Schlagzeile.
Wie cool, so
da ging,
cool.
Da ging so ein kleiner Jugendtraum dann in Erfüllung. Und der ging auch dieses Jahr nochmal in Erfüllung, weil ich im Weserstadion beim Abschiedsspiel von Diego Interviews gemacht habe. Mhm. Und zwar auf Deutsch und auf Englisch und auf Portugiesisch. Und ich habe, nachdem ich Spanisch gelernt hatte,
Portugiesisch noch angehängt.
Ich wollte auch immer Portugiesisch lernen und habe damit damals im Zuge der WM 2014 angefangen. Mein kleiner Plan ist, dass mich Sky Sport News eventuell nach Brasilien schicken wird. Das hat nicht so gut geklappt, ja. Aber immerhin hatte ich ein paar Sprachkurse Portugiesisch dann in der Tasche und habe das dann in Brasilien auch noch weitergelernt, als ich dann später privat mal da war. Und dann habe ich eben an diesem Abend im März dieses Jahres Interviews auf Portugiesisch geführt und habe die dann auch live übersetzt. Und das Ganze wurde auch auf den Stadionleinwänden im Weserstadion übertragen. Wow. Und da war ausverkaufte Hütte. Und mir schlotterten echt die Knie, weil ich echt Angst hatte, dass ich möglicherweise den ein oder anderen Brasilianer nicht so gut verstehe. Aber es hat dann Gott sei Dank ganz gut geklappt. Und das war für mich auch ein Riesenerlebnis, ins heimische Weserstadion einzulaufen und da dann selber diese Rolle einzunehmen als Field Reporter vor allem dann und dann mit den Sprachkenntnissen dann noch
getrunken.
Gott sei Dank. Ja.
Und dann mit einem Diego, mit einem Naldo, kann ich mir vorstellen, dann auf Portugiesisch zu sprechen, das ist dann, wäre es sonst noch so Brasilianer in der Truppe gewesen?
Naja, Diego hat ja ein paar Kumpels noch eingeladen aus Brasilien. Da war unter anderem Julio César war dann da, der Keeper. Ja, klar, bei Werder war Ailton noch da. Und dann war, wie heißt er denn jetzt? Jetzt komme ich nicht auf den Namen. Der Spitzname, der Panzer, ehemaliger Stürmer von Real Madrid. Den sage ich dir gleich.
Adriano Rubinho? Nee.
Nee.
Früher, hä? Noch früher zurück.
Ja, wurscht.
Ja.
Auf jeden Fall war Cafu auch noch da zum Beispiel. Mhm. Ja, und die beiden habe ich dann auch auf Portugiesisch interviewt, Cafu und Julio César. Auch ganz kurios, Julio César, während er im Tor stand. Ja, wir haben da so verschiedene neue Positionen ausprobiert für Sky. Und ich war infolgedessen auch so ein bisschen Versuchskaninchen.
Ja. Während dem Tor stand, hat er kurz noch ein paar Worte zum Interview gehört, zum Besten gegeben, so quasi.
Ja, es war eine tolle.
Ja.
Eine tolle Veranstaltung insgesamt. Mhm. Und vor allem waren es auch die Spieler, die ich selber noch während meines Studiums aus der Ferne, als ich in Frankfurt studiert habe, in der Champions League habe spielt sehen, auf Seiten von Werder, ja, und den ich aus diversen Sportsbars zugejubelt habe oder wo ich, wenn ich selber hin und wieder mal bei Auswärtsreisen mit dabei war, dann, habe ich die angefeuert natürlich, ne? Und jetzt die alle wieder zu sehen und dann selber im Interview zu haben, das war schön. Ja, vertrautes Terrain, hat sich gut angefühlt, ja.
Kann ich mir gut vorstellen, ja, dass das natürlich in Erinnerung bleibt. Wer war denn so für dich aus der Zeit, die du Werder verfolgt hast, so die Ausnahme oder der herausgestochen hat, der Spieler aus der Zeit, wo du sagst, ohne oder mit ihm oder dank dem ist diese erfolgreiche Zeit gewesen? Da gibt es ja theoretisch jetzt ein paar, die man aufzählen könnte, aber wer war es so für dich?
Du meinst jetzt von den Bremern, von genau. Früher, wer mir da so...
Ja, aus der Bremer Zeit, also aus dieser erfolgreichen Bremer Zeit, Anfang, Mitte 2000er, wo sie auch Meister wurden, wo sie Pokalsieger wurden, wo sie die Bayern genatzt haben eigentlich alles kurz und klein gespielt haben. Es war ja so 2003, 2004, 2005 so die Zeit, oder? So, plus minus.
Ja, genau. Also für mich einer der größten in der gesamten Werder-Historie ist Le Chef Johan Mikou. Das, was der mit dem Ball veranstaltet hat, war einfach großartig. Ja. An manchen Tagen, wenn er irgendwie mit einem falschen Fuß zuerst aufgestanden ist, dann konnte der bocklos wie kein zweiter sein. Und ich habe selber bei Auswärtsspielen als Fan, ich erinnere mich noch an eins in Mainz, wo ich wirklich traurig im Gästeblock stand und mir dachte, was machst du, Diva, denn da? Ja, da haben wir das, glaube ich, in der 90. Minute noch verloren, aber weil er den Ball im Mittelfeld vertändelt hat. Aber Gott sei Dank waren die Tage, an denen er motiviert zu Werke ging, wesentlich öfter als die, an denen er nicht ganz so gut drauf war. Und dem zuzuschauen und wie der das Spiel gelesen hat, das war eine Augenweide. Also der fällt mir spontan als erstes ein. Und dann, ja klar, Ailton und auch Diego. Kommen für mich dann auch in einem Atemzug.
Ist vielleicht jetzt eine böse Frage von außen, aber ich muss ja trotzdem dir als Bremen-Fan stellen, Thomas Schaaf oder Otto Rehagel?
Ah ja, oh, das ist aber echt, das ist natürlich fies. Weil ich es mehr miterlebt habe, Thomas Schaaf.
Ist er aus deiner Sicht so erfolgreich gewesen im hohen Norden, diesem auch aus verschiedenen Gründen, speziellen Umfeld, hohen Norden Bremen, weil er selber auch so scheint, als wäre er so ein Fels in der Brandung, der dem nicht so viel oder nicht so schnell etwas aus der Ruhe bringen kann? Ich meine, später ist er dann nochmal bei Hannover gewesen, da war es nicht so erfolgreich, aber in Bremen hat er ja eine unglaubliche Ära und erfolgreiche Ära geprägt.
Ja, glaube ich schon. Ich glaube, dass Bremen spezielle Typen, spezielle nordische Typen anzieht, die möglicherweise, das ist sowohl auf Trainerseite, aber mitunter auch auf der Spielerseite so gewesen, die dann woanders längst nicht so gut funktionieren wie eben in Bremen. In Bremen gibt es das oft zitierte Wohlfühlklima. Ja, da ist es trotz des rauen Wetters nicht ganz so rau von der Medienlandschaft wie anderswo. Schaaf war dann ja auch noch in Frankfurt. Und es hat dann längst nicht mehr so gut funktioniert wie eben in Bremen. Und jetzt muss ich dir noch einmal ganz kurz von vor 5 Minuten, das hat mich nicht losgelassen, sagen, das ist Julio Battista.
Ah, ja.
Real Madrid, ja. Ja. Den hat es übrigens im Weserstadion echt gefröstelt. Also der kam
mit Handschuhen und so.
Temperaturen nicht ganz so gut zurecht.
Ja, aber auch das kennt man ja von Südamerikanern, dass sie mal schnell mit den Handschuhen spielen oder auch mit Diego hat, glaube ich, auch ab und zu mal mit Kappe und so fast gespielt, so teilweise, dass man denkt, ja, okay, der hat ein bisschen, die haben ein bisschen kalt scheinbar. Ja.
Dabei müsste dem Kerl eigentlich grundsätzlich warm sein. Der hat nämlich noch eine ganze Portion Muskeln aus der Karriere übrig. Also das ist wirklich ein Schrank noch, an dem spielt sich so schnell keiner vorbei.
Ja, definitiv, ja. Ja, da habe ich auch noch ein paar Szenen im Kopf, ja. Ja. Tennis hast du auch kommentiert oder noch nicht? Doch schon auch. Wann war das erste Tennisspiel oder was war das erste Tennisspiel, was du kommentieren durftest?
Das weiß ich nicht mehr. Ich kann dir sagen, dass ich bei Sky 3 Probekommentare gemacht habe und dass jedes Mal die Technik verrückt gespielt hat. Und diese Probekommentare beim ersten und zweiten Mal, ich war da natürlich jeweils auch relativ aufgeregt und dass die nicht aufgezeichnet wurden. Ne? Also und dann hieß es, du müsstest noch mal einen machen. Und dann dachte ich, ach, das kann nicht wahr sein, wirklich. Ja, okay. Und dann hieß es nach dem zweiten, übrigens, du müsstest noch mal einen machen. Und ich glaube, beim dritten war dann auch noch was. Dieses, könntest du übrigens doch mal? Ich gesagt, Leute, jetzt wirklich nichts, ne? Also bitte.
Alle gut,
und dann, der konnte dann aber, glaube ich, noch irgendwie gerettet werden, ne? Und dann, ich weiß nicht, ob sich dir jemals einer angehört hat oder offline aus Mitleid einer gesagt hat, hey, weißt du was? Der hat jetzt 3-mal Probe kommentiert. Ja, das wird schon in Ordnung sein.
Der kriegt das schon hin.
Aber ja, welches dann das erste Spiel war, das weiß ich gar nicht mehr.
Wenn man dich jetzt fragen würde, wer für dich der GOAT ist, was ist deine Antwort?
Meine Antwort ist sofort ein gewisser Spieler aus der Schweiz. Er hat längst nicht jede Statistik auf seiner Seite, wenn es um die GOAT-Frage geht, aber er hat einfach das höchste Stil-Level auf seiner Seite auf und abseits des Platzes. So gut wie nie, also hilf mir mal, gab es jemals einen Skandal rund um ihn? Ja, in seiner Anfangszeit hat er auch mal
einen
Schläger zertrümmert, ja. Aber da ging es nie um Doping, um irgendwelche kruden Ansichten, um Schiedsrichterbeleidigung, um keine Ahnung, ja, Skandale abseits des Platzes, gebrochene Corona-Regeln oder sonst was. Gehört für mich auch bei der GOAT-Frage mit dazu. Und dann ist es auch auf dem Platz eine Art der Mühelosigkeit, dieses Spiel zu beherrschen, das ihm so vielleicht nie wieder einer nachmacht. Ja, für mich ist es der Michael Jordan des Tennis. Also wie Jordan das Basketballspiel mit Leichtigkeit beherrscht hat, das erinnert mich an den Maestro aus der Schweiz.
Ich glaube kaum, dass irgendeiner der Zuhörer dieser Folge nicht weiß, über wen wir jetzt hier gerade für das To-Do gesprochen hast. Trotzdem, ich sag's mal, natürlich Roger Federer. Ich glaube nicht, dass irgendeiner nicht würde wissen, wer das ist. Vor allem die Schweizer Zuhörerinnen und Zuhörer werden garantiert wissen, wer das ist. Und ich bin's sehr, sehr spannend. Ich habe zum Beispiel auch Stefan Bührer, den ehemaligen langjährigen SRF Tennis-Kommentator, gefragt, der jetzt in der der auch hier im Podcast war und jetzt seit ein paar Jahren in der Kommunikationsabteilung von einem Eishockeyverein hier in der Schweiz, von Rapperswil-Jona Lakers. Und er hat auch gesagt, da gibt es nur eine Antwort, Roger Federer. Und ich habe auch noch ein, zwei andere, die mit Tennis zu tun haben oder hatten, die hier im Podcast waren, gefragt. Und die haben alle durchweg gesagt, Roger Federer, Roger Federer. Also da scheint man sich in der Tenniswelt ziemlich einig zu sein.
Ja, ich glaube, weil auch viele Kollegen Roger Federer dann live erlebt haben und auch erlebt haben, wie er sich abseits des Platzes gibt. Ich kann mich daran erinnern, dass ich in Stuttgart mal als Zuschauer da war, aber akkreditiert war und ihn dann auch bei der Pressekonferenz beobachtet habe und wie er sich danach noch Zeit genommen hat für die einzelnen Journalisten, die er konnte, wie er noch stehen geblieben ist auf einen kleinen Plausch, noch hier ein Schwätzchen, da ein Schwätzchen und einfach überhaupt keine Eile ausgestrahlt hat. Also das war echt gepaart mit dieser steten Freundlichkeit und ja, immer einem Lächeln auf den Lippen, das war schon einzigartig. Mhm. Natürlich muss man fairerweise sagen, dass an Rafael Nadal jetzt, das sind ja alles, das sind ja keine großen Unsympathen. Also auch Rafa ist ja ein, jeder, der Djokovic oder Rafa sagt als Goat, den kann ich auch total verstehen. Ja. Ja. Man kann da trefflich ewig drüber diskutieren.
Ja, wie im Fußball, da kann man auch lange diskutieren.
Ja, aber ich bleibe im Schweizer Lager.
Das freut die Schweizer. Wenn du so überlegst, wenn man dir jetzt sagen könnte oder sagen würde, du kannst dir eine Person aus der Sportwelt, die du betreust und erlebst, auswählen, mit der du zu Abend essen kannst und so quatschen kannst und fragen kannst, was du willst. Gibt es da einen Sportler, einen Menschen aus dem Sport, den du dann auswählen würdest, wenn du es könntest?
Das ist immer eine super Frage. Also tatsächlich hat mich das neulich schon mal irgendwann jemand gefragt und da wusste ich deswegen gut, dass ich so ein bisschen vorbereitet bin, bedanklich. Mir fallen nämlich nicht wahnsinnig viele ein. Ich war auch nie der große Autogrammjäger. Aber ich würde tatsächlich dann mit dem eben viel besprochenen Tennisspieler zu Abend essen.
Roger Federer, ja.
Ein schönes Käsefondue mit Roger Federer. Würde ich mir schmecken lassen.
Ja, warum nicht? Na ruhig, da. Und über was würdest du dann mit ihm gerne sprechen? Oder was wären so deine Fragen, so hypothetisch? Deine Gesprächsansätze?
Also beispielsweise Trainingsinhalte. Mhm. Dadurch, dass ich Sportwissenschaften studiert habe und auch selber lange Fitness- und Personal-Trainer war, interessieren mich immer noch in großem Maße die unterschiedlichen Trainingsansätze, die Athletik im Allgemeinen, auch Ernährung ist für mich ein spannendes Thema. Und dann würde ich ihn über das Leben auf der Tour so ein bisschen ausfragen. Ne? Also, wie ist er mit der Einsamkeit eigentlich zurechtgekommen? Das finde ich im Tennis immer total spannend. Ja? Also, da reist man ja von Hotel zu Hotel und irgendwann weiß man überhaupt nicht mehr, welcher Flughafen und welcher Kontinent ist das hier eigentlich. Also so stelle ich es mir zumindest vor. ja, wie hat er sich so die Zeit vertrieben? Welche Freunde hat er auch? Mit wem ist er nicht gut zurechtgekommen? Das erfährt man ja meistens nicht so. Ja, aber vielleicht
würde er es dann sagen.
Das ja irgendwann nach dem siebten Bissen so ein bisschen erzählen wollen.
Ja, ja. Ja, das klingt spannend. Würde ich zuhören wollen. Würde ich zuhören wollen. Bist du persönlich eher ein Mensch, der sagt, ich schaue von Tag zu Tag und plane nicht lange oder viel in die Zukunft? Oder bist du mehr der Typ, eher der Typ, der sagt, ich habe jetzt, in 5 Jahren will ich da sein, in 10 Jahren will ich da sein und in 15 Jahren will ich da sein?
Also, ich bin eine Mischung aus beidem. Ich bin einigermaßen organisiert, würde ich sagen, und kann mir trotzdem, was die einzelnen Tagesinhalte angeht, eine gewisse Spontanität bewahren. Was den zweiten Teil der Frage angeht, kann ich dir ganz klar sagen, dass solche Ziele habe ich mir noch nie gesteckt, weil ich es nicht, vieles liegt nicht in der eigenen Hand, vieles kommt über Umwege, vielleicht 1-2 Jahre später oder früher. Warum soll man sich solche Ziele setzen und sich damit unter Druck setzen, möglicherweise auch, wo es gar nicht nötig ist? Also das entspricht nicht so ganz meinem Naturell.
Sondern wirklich sich fokussieren auf das, was ist und das einfach so gut wie möglich machen und dann sehen, wo das hinführt und wie es geht. Also ohne, dass man groß Pläne macht, die man da nicht halten kann oder wo man nicht wissen kann, ob das jetzt wirklich dann noch einhaltbar ist, so in dem Sinne.
Ja, genau. Warum zu engstirnig sein? Vielleicht beraubt man sich damit auch einer gewissen Offenheit, um verschiedene Umwege, die das Leben für einen bereithält, dann eher optimistischer zu bestreiten. Ne?
Von all den Sportarten, über die du berichtest, in verschiedenen Art und Weisen, welche von diesen Sportarten würdest du am liebsten, wenn es könntest, selber ausüben?
Ich würde am liebsten eine ausüben, über die ich noch nie berichtet habe, und das ist Surfen. Mhm. Ich würde das gerne besser können. Aber ich bin der Typ Hüftsteifheit 1000, der bei jeder kleinen Weißwasserwelle sofort vom Brett purzelt. Ja? Also das würde ich wirklich gerne können. Und ansonsten, ich war ehrlich gesagt in der Kindheit nie das talentierteste Fußballerkind. Das habe ich mehr auf dem Schulhof gespielt, aber auch nie im Verein. Tatsächlich würde ich das Tennisspiel gerne besser beherrschen.
Da kannst du dich ja dann vielleicht bei Roger Federer anfragen, was dir beibringt.
Ich will ihm nicht das Abendessen versauen.
Ja. Hey Philipp, vielen, vielen Dank, dass du hier bei Sportsfreunde dabei warst, den Spaß mitgemacht hast. Hat mich sehr, sehr gefreut.
Mich auch, Mirko. Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank. Ja, danke dir.
Das war's für heute bei Sportsfreunde. Wenn ihr jetzt Hunger auf frisches, gesundes Essen bekommen habt, dann ab ins Hanan. Nur 100 Meter vom Paradeplatz entfernt. Ideal für den unkomplizierten, schnellen Lunch mit einer großen Takeaway-Auswahl an frisch zubereiteten Gerichten. Die perfekte Kombination aus Lifestyle und gesunder Ernährung mitten in Zürich. Wir hören uns wieder bei der nächsten Folge Sportsfreunde.
Er war Weltmeister, einer der besten Spieler seiner Generation. Ein Fußballer, der Spiele entschied, ohne laut zu werden. Und trotzdem wurde kaum ein deutscher Nationalspieler so kontrovers diskutiert wie er. Mesut Özil, zwischen Zauberfuß und Zweifel, zwischen Anerkennung und Angriff. Warum wurde aus einem der größten deutschen Fußballer ein Streitfall? Und was sagt seine Geschichte über den Fußball hinaus, über Erwartungen, Zugehörigkeit und Wahrnehmung? Mesut Özil, der umstrittenste Weltmeister Deutschlands, jetzt in der neuen Folge der 100 Fußballlegenden.